Ich lese den Predigtext für diesen Sonntag aus Lukas 9. Darin findet sich auch der Wochenspruch wieder, den wir am Anfang des Gottesdienstes gehört haben. Lukas 9, die Verse 57 bis 62. Unterwegs sagte jemand zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus auf: Folge mir. Aber der sagte: Herr, erlaube mir, zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete: Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte zu Jesus: Ich will dir folgen, Herr. Doch erlaube mir, zuerst von meiner Familie Abschied zu nehmen. Aber Jesus antwortete: Wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Sollten wir es mit dem Glauben an Jesus, mit dem Leben als Christ, vielleicht doch lieber lassen? Wenn die Sache so hart ist, wie Jesus das in unserem Text beschreibt, dann kommen Menschen verständlicherweise Fragen. Dieser kurze Text, den ich eben gelesen habe, der wäre gut dafür geeignet, uns völlig zu entmutigen. Dann lassen wir das lieber mit dem Glauben. Wenn das so ist, wie Jesus das da sagt, dann lieber nicht. Nicht zu wissen, wo ich die Nacht verbringen soll. Aus familiären Beziehungen herausgerissen werden, das klingt doch allzu fordernd, zu schwer, zu hart. Viele Menschen haben ein solches Bild des christlichen Glaubens. Und es passt genau in diese Schublade. Wer Christ sein will, der muss auf alles verzichten. Darf nicht mehr tun, was Spaß macht. Muss religiöse Regeln erfüllen und wird am Ende bestraft, wenn er sich nicht den Vorschriften entsprechend verhält. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Manche von uns haben das vielleicht früher mal gesungen. Geht so ungefähr in diese Richtung. In der Nachfolge geht es aber nicht darum, Jesus zu kopieren, seine Worte und sein Tun eins zu eins zu übernehmen. Es geht darum, zu kapieren, was und warum er etwas sagt und tut. Das macht es nicht leichter, diesen kurzen Text zu verstehen, aber es lohnt sich, noch einmal genauer hinzusehen, um was es da eigentlich geht. Welche Impulse gibt Jesus uns durch diesen kurzen Text, der in diesem Gottesdienst-Predigtext ist? Was sagt dieser kurze Text aus über das Wesen der Nachfolge? Es sind ja drei ganz, ganz kurze Szenen, die sich da abspielen. Die erste Szene habe ich überschrieben mit: Jesus nachfolgen in die Unruhe. Jesus nachfolgen in die Unruhe. Noch einmal zur Erinnerung. Unterwegs sagte jemand zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Da ist zuerst einer, der Jesus bedingungslos nachfolgen will. Er scheint schon etwas verstanden zu haben von dem, dass der Weg mit Jesus nur unter der Führung von Jesus gegangen werden kann. Super, solche Leute brauche ich, hätte Jesus sagen können. Aber Jesus weist mit dem, wie er auf diesen Menschen reagiert, in eine ganz andere Richtung. Zunächst, Jesus hatte kurz zuvor selbst erlebt, dass er nicht aufgenommen wurde, dass er in der Unruhe bleiben musste. Auf dem Weg nach Jerusalem wollte er in einem Dorf der Samariter einkehren. Aber das wurde ihm verwehrt. Mehr noch, wir können uns bei Jesus an den Anfang seines Lebens zurückerinnern. Schon da gab es keinen Raum in der Herberge. Unruhe, nicht wissen, wo man hingehört, kein Zuhause haben. Diese Erfahrung, die Jesus gemacht hat, kein Zuhause zu haben, nicht zu wissen, wo er die Nacht verbringen soll, werden seine Jünger auch machen. Sie werden es erleben, dass sie unbehaust sind, ohne Haus. Sie werden nicht gewollt sein. Wer Jesus nachfolgen will, wird möglicherweise erleben müssen, dass der wohlgeordnete Alltag einer großen Unruhe weicht. Wer Jesus nachfolgen will, wird feststellen, es läuft nicht einfach alles so weiter wie bisher. Oder vielleicht könnte man auch andersherum fragen, wenn ein Mensch Jesus nachfolgt und es läuft alles so weiter wie bisher, müssten wir da vielleicht mal drüber nachdenken, ob das alles so ganz im Sinne des Erfinders ist? Möglicherweise. Wer etwas von Christen in anderen Ländern weiß, hat eine Ahnung davon, was das bedeuten kann. Nicht behaust sein, leben in Unsicherheit, leben mit Benachteiligungen, leben unter Bedrohung, bedroht von Verhaftung, vielleicht sogar vom Tod. Jesus nachfolgen in die Unruhe. Hier in Deutschland ist das alles weit weg, werden viele sagen. Soll ich mich mit aller Gewalt der Verfolgung aussetzen? Soll ich mich selbst in diese Unruhe hineinversetzen? Was ist denn richtig? Ich glaube nicht, dass es darum geht, selbst sich irgendwie in die Unruhe zu katapultieren und es sich selber möglichst schwer zu machen. Das ist nicht das, was Jesus meint. Wir merken aber schon, dass die Unruhe vielleicht näher kommt, wenn plötzlich Ideen oder Ideologien verbreitet werden, die nicht zu dem passen, was zu Gott gehört und was zu Gott passt. Ein sorgenfreies Leben ist uns als Christen nicht versprochen. Und vielleicht ist die Selbstverständlichkeit, in der Christen in Deutschland ihren Glauben leben können, einfach nur eine begrenzte Zugabe Gottes, ein Geschenk für diese Zeit, aber keine Garantie. Es geht nicht um ein selbst herbeigeführtes Martyrium. Hier geht es um etwas anderes. In dem, was Jesus sagt, Nachfolge Christsein, hat es immer auch mit Freiheit zu tun, trotz der Unruhe. Genauso wie Jesus seinen Weg in Freiheit geht, können das auch die tun, die ihm nachfolgen. Und in dieser Freiheit, ihm nachzufolgen, beinhaltet dann das, was Paulus an die Gemeinde in Philippi schreibt. Da schreibt der Apostel Paulus: Ich kenne den Mangel, ich kenne auch den Überfluss. Alles und jedes ist mir vertraut. Das Sattsein wie der Hunger, der Überfluss wie die Not. Ich bin allem gewachsen durch den, der mich stark macht. Soweit Paulus. Es geht also darum, das Leichte und das Schwere, das Schöne und das Unverständliche aus der Hand Gottes zu nehmen. Natürlich sind Menschen geneigt, sich die bequemere Variante auszuwählen. Und Christen sind nicht frei davon, ich auch nicht. Vielleicht ist es deshalb in der Nachfolge manchmal auch nötig, hart gegen sich selbst zu sein, Strapazen auf sich zu nehmen oder Menschen zu dienen und es sich selbst damit schwer zu machen. Das kann je nach Lebensphase und Lebensform ganz unterschiedlich sein. Der Weg in ein Ehrenamt vielleicht, in die Mitarbeit, in der Gemeinde oder irgendwo anders, finanzielle Opfer, diakonische Hilfe, der Entschluss zu regelmäßiger Fürbitte, ein offenes Haus und vieles anderes mehr. Das Mindeste könnte sein, die Stimme zu erheben und Unrecht Unrecht zu nennen, rechtes Gedankengut auch als solches zu bezeichnen und das Menschenverachtende darin deutlich zu machen. Das Mindeste könnte es sein, durch die eigene Anwesenheit auf einer Kundgebung zum Beispiel deutlich zu machen, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und unantastbar bleiben soll. Es kann nicht sein, Menschen aus welchen Gründen auch immer ihre Würde abzusprechen. Jesus nachzufolgen heißt, unruhig zu bleiben. Oder vielleicht auch erst einmal unruhig zu werden, aufmerksam zu sein, genau hinzuhören, genau hinzusehen und dann zu fragen, was ist jetzt meine Aufgabe, was ist der Impuls, der für mich wichtig ist. Dazu brauchen wir einander, damit wir es uns nicht zu bequem machen. Das zweite, Jesus nachfolgen in das Leben. Nochmal der entsprechende Abschnitt aus dem Predigttext. Einen anderen forderte Jesus auf, folge mir. Aber der sagte, Herr, erlaube mir, zuerst noch einmal nach Hause zu gehen, um meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkünde das Reich Gottes. Diese zweite Begebenheit fängt eigentlich ganz gut an. Jesus ruft einem Menschen zu, folge mir. Das tut er an anderer Stelle ja auch. Aber im Gegensatz hier zur ersten Begegnung könnte man meinen, dass das der richtige Weg sei. In der ersten Szene hatte sich jemand selbst den Weg für die Nachfolge gesucht und sich angeboten. Jesus, ich will dir folgen. Hier ist es andersherum. Jesus sagt, folge du mir. Eigentlich läuft alles richtig. Wenn der Gerufene nicht vorher noch seinen Vater hätte beerdigen wollen. Bestattungen wurden damals hoch bewertet. Vielleicht, wenn man das denn messen will, höher als bei uns, ich weiß es nicht. Sie waren auf jeden Fall wichtig im Lebenslauf der Menschen. Sie waren eine wichtige rituelle Handlung und eines der Werke der Barmherzigkeit. Bestattungen sind wichtig. Sich von Menschen verabschieden, das nicht so mal eben zu machen, sondern sich darum zu kümmern, sich Zeit zu nehmen, etwas vorzubereiten, das ist wichtig. Man könnte also sagen, es ging dem Mann einfach nur um die Pflicht der Pietät, um einen Zug der Menschlichkeit. Und wer wollte ihm das verwehren? Lass die Toten ihre Toten begraben. Das ist ein Wort von Jesus gegen die heilige Ordnung eigentlich und gegen den frommen Brauch. Und vielleicht sogar noch schärfer, Jesus diffamiert damit die, die ein Liebeswerk tun, als Tote. Lass die Toten ihre Toten begraben. Was denkt er sich eigentlich dabei? Warum kann der das so sagen? Menschen, die trauern, befinden sich in einer emotionalen Ausnahmesituation. Denen geht es schlecht. Und dann so ein Satz, lass die Toten ihre Toten begraben. Dieser Mann, um den es geht, der hatte gerade seinen Vater verloren. Und dann wirken diese Worte von Jesus letztlich nicht nur taktlos, sondern geradezu unmenschlich. Du darfst dich nicht von deinem Vater verabschieden. Wieso denn das nicht? Das, was Jesus wichtig ist, bringt er hier in provozierender Schärfe und Übertreibung zum Ausdruck. Nun darf man nicht aus dem, was Jesus hier sagt, sozusagen eine Anweisung für jede Form christlichen Handelns machen. Aber es braucht diese Schärfe, damit das Wesentliche deutlich wird. Aber was ist das Wesentliche? An verschiedenen Stellen in den Evangelien ist zu sehen, dass Jesus den Begräbnisbräuchen seiner Zeit mit einem gewissen Abstand gegenübertritt. Er hat etwas gegen den lauten Lärm der Klageweiber und Flötenspieler. Warum? Vielleicht, weil Begräbnisbräuche viel zu oft ein Zeremoniell der Hoffnungslosigkeit sind. Nicht immer, aber viel zu oft. Eine Kapitulation vor der Unabänderlichkeit des Todes. Wer aber der Macht des Todes und der Verwesung so viel Raum gibt, dokumentiert damit, dass er nicht auf das Reich Gottes wartet und nicht an Gottes todüberwindende Macht glaubt. Nicht, dass Menschen begraben werden, beanstandet Jesus, sondern wie es getan wird. Insofern lässt sich sein Wort vielleicht auch so übersetzen: Ihr könnt nicht Gott dienen und euch gleichzeitig an die Hoffnungslosigkeit dieser Welt verlieren. Ihr könnt nicht Gott dienen und euch gleichzeitig an die Hoffnungslosigkeit dieser Welt verlieren. Einem, der auf der Schwelle zur Nachfolge steht und gleichzeitig einen von Leid überschatteten Tag erlebt, muss das besonders deutlich gesagt werden. Das Evangelium ist eine gute Nachricht des Lebens und nicht des Todes. Es ist nicht nur für die ruhigen und unproblematischen Zeiten des Lebens da. Das Evangelium entfaltet seine ganze Kraft gerade da, wo es mit den bedrückenden Realitäten und sogar dem Tod in einen heftigen, aber heilsamen Konflikt gerät. Deshalb passt das Evangelium in jede Lebensphase und jede Lebensform, denn es gibt überall bedrückende Realitäten, die es Menschen schwer machen. Dorthin gehört das Wort Gottes, in das Krankenhaus oder in das Hospiz, in die Lernfabrik Schule, in den Kindergarten, in das Unternehmen mit der übergroßen Konkurrenz, in die zerstrittene Nachbarschaft, in die Einsamkeit eines alt gewordenen Menschen, in das vom Krieg gezeichnete Land. Da hinein gehört das Evangelium. Jesus nachzufolgen heißt, sich nach dem Leben auszustrecken, das von ihm kommt. Dazu brauchen wir einander, damit wir der manchmal tödlichen Realität ins Gesicht lachen können, weil Jesus das Leben ist. Und das Dritte? Jesus nachfolgen in die Zukunft. Nochmal die beiden Verse aus Lukas 9. Wieder ein anderer sagte zu Jesus: Ich will dir folgen, Herr, doch erlaube mir, zuerst von meiner Familie Abschied zu nehmen. Aber Jesus antwortete: Wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Diese dritte kurze Szene kommt unserem Leben vielleicht noch näher als die anderen beiden. Hier will jemand Abschied nehmen, weil er ahnt, dass der Weg mit Jesus Familien- und Freundschaftsbeziehungen zerreißen könnte, beanspruchen könnte. Auch das darf nicht zum Gesetz erhoben werden, ganz so einfach geht es nicht. Aber christliches Leben vollzieht sich eben nicht automatisch in den gängigen, normalen, zivilen Ordnungen. Vielleicht ist es zu kurz gegriffen, diese kurze Szene nur auf familiäre Bindungen zu beziehen. Vielleicht ist dieses Bild von den familiären Beziehungen nur das Material, an dem Jesus etwas viel Grundsätzlicheres deutlich macht. Es geht ihm um die Blickrichtung. Wer sich an Jesus hängt, wer als Christ lebt, wird immer etwas zurücklassen, egal was. Das kann sehr verschieden aussehen und wir könnten sicher Geschichten darüber erzählen, was wir vielleicht zurückgelassen haben. Vielleicht löst sich der eine tatsächlich aus engen Familienzusammenhängen. Vielleicht löst sich ein anderer von einem liebgewordenen Beruf, von Plänen oder Erfolgsaussichten. Der Schritt zu Jesus hin bedeutet immer auch Bruch. Jesus bleibt allerdings nicht bei den Brücken, die jemand abbricht. Ihm ist das wichtiger, was vorne liegt. Wer ihm nachfolgt, ist geradezu magnetisch angezogen von dem, was er vor sich hat und nicht fixiert auf das, was er hinter sich gelassen hat. Nochmal Paulus aus seinem Brief an die Gemeinde in Philippi: Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Zu Gott hin kann sich jeder ausstrecken, egal wie die augenblickliche Lebenssituation aussieht. Jesus nachzufolgen heißt, von den Zwängen der Vergangenheit loszukommen und den Blick auf Gottes Zukunft zu richten. Dazu brauchen wir einander, damit wir uns gegenseitig an Gottes große Zukunft erinnern. Und zum Schluss das Fazit, wenn wir einen Strich drunter machen, unter diese drei kurzen Szenen: Weder die Bequemlichkeit im Hier und Jetzt noch das Festhalten an scheinbar Wichtigem oder das Fixiertsein auf die Vergangenheit passend zu einem Leben mit Jesus. Ihm nachzufolgen bringt jeden, der das tut, auf den Weg einer großen Freiheit, aber auch einer großen Verantwortung. Weil Jesus diesen Weg selbst bereits gegangen ist, sind die Fußspuren schon da. Amen.